Diese Angst dränge in Richtung zur Homosexualität, behauptet Fromm. Der andere Gesichtspunkt, auf den er aufmerksam machen will, ist der gesellschaftliche Aspekt. Und hier fällt die inferiore, also die untergeordnete Stellung der Frau mit der Verachtung des Sadisten für die Schwächeren zusammen. Die Verachtung der Frau verträgt sich aufs Beste mit der Liebe und Bewunderung für den starken Führer und Fromm schließt, Zitat, das Liebesleben dieses Typs weist so eine eigenartige Spaltung auf. In physiologischer Hinsicht ist der durchschnittlich autoritäre Mann heterosexuell, in seelischer Hinsicht aber ist er homosexuell. Mit anderen Worten, er ist wohl der Frau gegenüber im Sinne der Befriedigung der körperlichen sexuellen Hingabe potent und damit auch im Sinne des zur Gründung einer Familie und zur Erzeugung von Kindern notwendigen Maßes an heterosexueller Praxis. In seelischer Hinsicht aber ist er homosexuell und der Frau gegenüber feindselig grausam eingestellt. Dieses Stück Homosexualität wird relativ häufig bei einer Reihe von Individuen sich auch zur manifesten Homosexualität im engeren Sinne verwandeln, wofür ja auch die extremen Autoritätsstrukturen der neuesten Zeit Beispiele bieten. Fromm geht es hier, also er spielt natürlich auf die Römer-Affäre an, wo ja unter dem Vorwand, dass die SA-Führung homosexuell sei, also es einen Fraktionskampf unter den Nazis gab und da die Homosexualität eine Rolle gespielt hat und das deutsche Exil allerdings tatsächlich in einer ganz üblen Weise sozusagen da mitgemischt hat, nämlich indem sie die Nazis als schwul und damit als nicht wirklich deutsch denunzieren wollten. Dazu komme ich auch gleich noch. Fromm geht es hier aber um was anderes, denn so merkwürdig diese Zitate jetzt erstmal klingen könnten, also auf jemanden wie Bushido trifft es ja sozusagen zu, da braucht man sich nur die Texte anzugucken. Das wird ja auch nicht verdrängt. Interessant ist eben, dass diese masochistischen Bindungen, wie sie hier beschrieben werden, gesellschaftlich den Kittfaktor zwischen schwächeren und stärkeren Männern, das heißt für die Bildung von Männerbünden, von ganz entscheidender Bedeutung sind. Gerade wenn, und das ist der Punkt, den Fromm auch wirklich sehr gut hervorhebt, gerade wenn die Gefolgschaft des Schwächeren in dem Sinne auch irrational ist, dass sie sich gegen dessen eigene Interessen richtet. Der richtige Gedanke von einer eigenartigen Spaltung des Liebeslebens, dessen Evidenz die Rackets von Ramallah bis Kreuzberg belegen, wird von dem Falschen dementiert, dass sich jener Anteil unterdrückter gesellschaftlicher Homosexualität in manifeste Individuelle umwandeln ließe. Das behauptet Fromm ja hier. Auch dieser Gedanke geht auf Reich zurück, der im Übrigen ein ganz verbissener Homosexuellenhasser war, auf dessen Denunziation der angeblichen Homosexualität der Nazis. Auch Fromm spielt hier ja auf die Römer-Affäre an. Letztlich geht Reich davon aus, dass sexuelle Befreiung immer nur eine Befreiung zur Heterosexualität und Genitalität ist. Und letztlich geht es dabei um eine völlige Uniformität und Beliebigkeit des sexuellen Verlangens, solange es nur heterosexuell ist. Es gibt einen Text der Sexpol-Bewegung, das war die Bewegung, die Reich zu der Zeit angeführt hat, eine oppositionell-kommunistische Bewegung, die in der Illegalität noch einige Jahre Flugblätter verteilt haben und unter anderem anlässlich der Röhm-Affäre Folgendes verfasst hatten. Zunächst mal gibt man zu, dass man, Zitat, die Homosexualität mit fast denselben Worten wie die Nazis angeprangert habe und dass man Hitler höchstens insofern Unehrlichkeit vorgeworfen habe, als er über die Veranlagung seines Stabschefs nicht erst seit dem 30. Juni, sondern seit Jahr und Tag informiert war, ohne eingeschritten zu sein. Also das muss man sich mal vorstellen, dass dann eben so linke Opposition geht eben so vor. Zur Demonstration eben dieses Einflusses von Reich auf das gesamte kritische Denken. Und das hat tatsächlich große Auswirkungen, wenn man sich heute damit beschäftigt, eben wie wie will man diese Tendenz zum Männerbund besser beschreiben? Da muss man natürlich erstmal diesen ganzen Müll wegräumen, der da sich auch im kritischen Denken breit gemacht hat. Ich möchte diesen Text nochmal kurz ein bisschen ausführlicher zitieren, weil das ja auch tatsächlich was ist, was heute auch häufig noch in linken, eher stalinoiden Argumentation, aber auch bei Faschisten häufig vorkommt. Wir meinen aber, dass diese Stellungnahme angesichts einer das Leben der Massen so sehr berührenden Frage wie die Homosexualität in der SA, also das muss man sich mal vorstellen, es ungenügend ist, dass wir gerade diesen Anlass benutzen können, um die ideologische Propaganda der Nazis noch viel gründlicher zu zersetzen und ihre Heuchelei zu entlarven. Die Nazis spielen sich bei dieser Gelegenheit als Hüter der Sittlichkeit, als Propagandisten des gesunden Verhältnisses zwischen den Geschlechtern auf. Sie selbst sind es doch, die durch den Aufbau der SA in dieser Truppe die Homosexualität geradezu erzeugten und züchteten. Die strenge Disziplin und Unterordnung unter den Führer, die Verherrlichung der unbedingten Treue und Hingabe an ihn, musste die unbewussten Neigungen zur Homosexualität, die viele bürgerlich erzogene Jungens in der Pubertät und Nachpubertät haben, aktivieren. Kein Wunder, wenn Menschen, die schon von vornherein homosexuell veranlasst sind, eine Institution wie die SA ausnützen, um in Führerstellung zu gelangen und diese dann im Sinne ihrer eigenen Neigung missbrauchen. Denn Missbrauch ist es, wenn Menschen mit der Möglichkeit einer gesunden Entwicklung künstlich in die Homosexualität hineingedrängt werden. Wir sind gegen Homosexualität, weil erstens der homosexuelle Verkehr niemals so befriedigt und beglückt wie der heterosexuelle und zweitens der Homosexuelle, wenn er aus einem Männerbund draußen ist, in der heutigen Gesellschaft außerordentlich benachteiligt ist und drittens, weil die Homosexualität eine außerordentlich starke psychische Verankerung in der faschistischen Ideologie darstellt. Und tatsächlich hat Reiche nämlich an einem Punkt recht. Ist der Homosexuelle erstmal aus dem Männerbund draußen, dann hat er nicht mehr viel zu lachen. Hier finden all die Vorstellungen von homosexueller Verführung, wie sie seit Jahr und Tag verbreitet werden und für die sich in der Empirie kein einziger Befund finden lässt, außer dem Ressentiment selbst. Hier gerät Antifaschismus zur reinen Konkurrenz um das bessere totalitäre Konzept. Die Idee einer Zwangshomosexualität, die allein aufgrund sexueller Unterdrückung entstehen könnte, ist jedoch Schrecknis aller Zwangsheterosexuellen, sondern verkörpert auch ein Ideal einiger Schwuler, deren Wunsch es ist, ihre individuelle sexuelle Orientierung in einen entindividualisierten Kontext und damit ohne Druck und Unterdrückung und ohne den Zwang zur Emanzipation ausleben zu können. Die Idealisierung der Gefängnis- und Galeerenhomosexualität bei Jean Genet ist das Negativ der Fantasie, von der das Sexpol-Pamphlet Zeugnis gibt. Als Sehnsucht nach Zugehörigkeit zum Männerbund, die, wenn sie ein Ende hat, furchtbare Folgen zeitigt. In ihr findet sich die Ahnung aufgehoben, deren Gewissheit verleugnet werden muss, dass es die im Männerbund notwendig unterdrückte Homosexualität ist, die die Hauptursache für die Verfolgung des individuellen homosexuellen Verlangens ist. Die voremanzipatorische Sehnsucht nach Zugehörigkeit, die sich im antibürgerlichen Affekt wiederfindet, und die Angst vor den Fristen der Freiheit sind die Ursache für den Vorwurf ausgerechnet an die kritische Theorie, sie sei homophob. Er ist nur eine Projektion eigener dunkler Ahnungen. An dieser Stelle kommt wieder die Frage der gesellschaftlichen Homosexualität ins Blickfeld. Die Frage nach den Kittfaktoren, wie Fromm das nennt, von sich totalitär entwickelnden Gesellschaften, hat sich ja lange Zeit nicht als praktisches Interesse von Theorie gestellt. In Bezug auf den Nazifaschismus schienen die meisten Fragen beantwortet und historisch geworden zu sein. Die Rede von der autoritären Persönlichkeit war nicht mehr vom unmittelbaren Erkenntnisinteresse begleitet, weil sie vor dem Hintergrund stabiler gesellschaftlicher Verhältnisse keine bedrohliche Wirkung mehr entfalten konnte. Die Warnung vor den potenziellen Gefahren wirkte beinahe deplatziert und schon gar die Frage nach unterdrückter Homosexualität im Gesellschaftlichen. Angesichts des Aufstiegs des Islam und damit verbundener gesellschaftlicher Entwicklung, also der Regression zum Männerbund, stellt sich diese Frage aber neu. In islamischen Gesellschaften ist der Gegensatz zwischen staatlicher Schwulenverfolgung und gesellschaftlicher Ächtung von Homosexuellen auf der einen und die durch die Geschlechterapartheit produzierte Zwangshomosexualität auf der anderen Seite nicht zu leugnen. Osama bin Laden setzt die zu bekämpfenden Unreinen mit Frauen gleich. Die islamischen Selbstmordsekten huldigen einem Reinheitskult, der sowohl antiheterosexuell wie antihomosexuell ist. Am Beispiel der Selbstmordattentäter vermittelt sich ein asketischer Begriff der Regression, wie die US-amerikanische Psychoanalytikerin Ruth Stein schreibt. Ich zitiere: Durch die Verbannung der Frauen wird die vorherrschende homoerotische Gruppenbildung verstärkt. In diesen Gruppen wird die ersehnte Aufgabe von Individuation, die mit Frauen so gefürchtet wird, ohne Hemmungen ausgelebt und in einer frommen Ergebenheit gegenüber Gott zum Ausdruck gebracht. Die Verlagerung der Libido von den Frauen zu einer homoerotischen väterlichen Bindung beschreibt eine spezifische regressiv-transzendente Wendung, die nichts anderes ist als der Weg in den verschlingenden mütterlichen Uterus. Das furchterregende Abgleiten zu dem Weiblichen und Mütterlichen wird ersetzt oder besser gesagt aufgehoben durch ein ekstatisches Aufsteigen zum himmlischen Vater, der in der Vorstellung oben wartet, um die bekümmerten Seelen seiner Söhne zu erlösen und alle Zweifel ihres früheren Selbst hinwegzufegen. Es ist, als ob der Vater aus Freuds Urhorde wieder auferstanden bzw. immer noch am Leben und gekommen wäre, um seine Söhne zu umarmen, vorausgesetzt sie verbünden sich gegen die Frau, das heißt gegen das weibliche Prinzip der Lust und der Weichheit, das sowohl von den islamischen Frauen wie von den Frauen der westlichen, als feminisiert geltenden Gesellschaften verkörpert wird. Und wenn man sich das zum Beispiel, also ich habe jetzt irgendwie da auf diesem Hip-Hop-Halle-Forum mir einiges durchgelesen, die sind halt noch auf der Suche nach dem Vater. Also da ist noch sozusagen offen, ob es dann wirklich dann auch die Konversion zum Islam ist. Da habe ich auch keine Ahnung, wie das hier so in der ostdeutschen Provinz ist. In Berlin oder in Hamburg ist es dann auch sicherlich so, dass ein Teil dieser Szene auch wirklich zum Islam übertritt. Regression ist hier nicht die Rückkehr in den Mutterleib, sondern die Vereinigung mit dem tyrannischen Vater. Stein schreibt: Die üblichen Vorstellungen, die wir mit der Regression zur Mutter verbinden, beinhalten grenzenlose Fülle und Überschwang, Befriedigung aller Bedürfnisse, gefährliche Genusssucht und Schwächung des Charakters. Im Gegensatz dazu würde man die Regression zum Vater mit Vorstellungen von freudiger, extremer Askese verbinden, wie sie im Märtyrertum, in der Aufopferung und im Verzicht auf Sexualität zum Ausdruck kommt. Die Terroristen, so Stein, inszenierten eine Regression, die sich dem rebellischen und befreienden Töten einer tyrannischen Autorität verweigere. Das ist eben genau das, was Horkheimer und Adorno in den Studien zur autoritären Persönlichkeit die konformistische Rebellion genannt haben. Auch in der Hip-Hop-Szene ist der Kid-Faktor deswegen die homoerotische Bindung und der Ausschluss von Frauen, so wie Fromm sie beschrieben hat. Und es gibt auch jene eigenartige Spaltung im Liebesleben. Haben die islamischen Terroristen den Vaterhass als ewige Ranküne verdrängt und regredieren sie auf die archaische Ungeschiedenheit von Liebe und Überwältigung, so ist das eben bei den Hip-Hoppern, gerade auch bei den Leuten mit extremen politischen Botschaften, noch nicht ausgemacht, zumindest nicht bei allen, bei einigen sicherlich schon. Also bei Dschihad würde ich das auch mal für ausgemacht halten. Inwieweit sich das tatsächlich in politische Ideologie und dann auch in entsprechendes Handeln umsetzt, das ist nochmal die andere Frage. Aber auf jeden Fall kommt ihm so eine bestimmte ideologische Funktion zu. Weder gesellschaftlich noch individuell wird in dieser autoritären Struktur ein wesentlicher Schritt, nämlich der zur Internalisierung des Über-Ichs bzw. der Schritt zum eigenverantwortlichen Handeln gemacht. Dort, wo er geschehen ist, soll er rückgängig gemacht oder aufgehoben werden. Eben wie beim, also das trifft dann so mehr auf den Typus des Psychopathen und Rebellen zu, wie er dann in den Studien zum autoritären Charakter benannt wird. Bei diesem Prozess handelt es sich nicht nur ideologisch um Faschismus, also wo man das inhaltlich nachweisen kann, dass eben Judenfeindschaft, Frauenfeindschaft, Judenhass und so weiter und so fort, dass das nun alles irgendwie Elemente sind von faschistischer Ideologie, sondern auch tatsächlich das Subjekt, das so spricht, das kann nicht anders. Das ist sozusagen genau an dem Punkt, wo es das von sich gibt und nichts anderes. Die grundlegenden Prozesse sind in jedem dieser neueren Männerbünde ähnlich. Was für islamische Terroristen gilt, trifft im Wesentlichen auch für die Hip-Hop-Szene zu, insbesondere weil sie sich der antisexuellen Rhetorik der Islamisten nur allzu gern bedient, um jenem hegemonialen Männlichkeitsideal zu entsprechen. Der amerikanische Soziologe Mark Jürgensmeier beschreibt diese Leute, diese Typen. Charakteristisch ist für diese Bewegung von Cowboy-Mönchen die Tatsache, dass sie alle aus institutionsfeindlichen, religiös-nationalistischen, rassistischen, sexistischen, männerbündischen, bombenwerfenden jungen Typen bestehen. Ihre Randständigkeit in der modernen Welt erleben sie als eine Art sexueller Verzweiflung, die zu gewaltsamen Akten symbolischer Ermächtigung führt. Diese Typen fühlen sich nur wohl in der Eingeschlechtlichkeit ihrer Gruppe, denn so Jürgensmeier, im Unterschied zur heterosexuellen Bindung, die private Gemeinschaften, Familien hervorbringen, stellt die Einbindung in die eingeschlechtliche Gruppe den primitiven Versuch dar, eine personalisierte Form von öffentlicher Ordnung zu schaffen. Das ist ja auch sowas, das gibt es ja sogar in Antifa-Zusammenhängen, nicht? Das ist so ein Prozess, wo sozusagen das dann so, Jungsbanden sind, die dann immer eben aufs Land fahren. Also zumindest kenne ich das aus Berlin so. Also das ist tatsächlich was Allgemeines, was stattfindet. Die Frage ist ja irgendwann sozusagen überwindet man das dann altersbedingt und kommt dann zu anderen Formen von Beziehungen. In dem Zitat, was ich vorgelesen habe, würde ein unglücklich emanzipierter Schwuler Homophobie entdecken. Nämlich in der Formulierung von den heterosexuellen Bindungen, die im Gegensatz zu den archaischen Männerbundstrukturen private Gemeinschaften, und das ist hier impliziert, nämlich die Frage der Differenzierung von gesellschaftlichen und privaten Beziehungen hervorbringen. Was er hier meint, ist, was Jürgensmeier, der Autor, hier meint, ist, dass er das Bedürfnis nach Entdifferenzierung, also das Bedürfnis zum Männerbund, als regressiv benennt. Und ganz ähnlich scheint es bei Horkheimer und Adorno zu sein. Wenn sie sozusagen über die Homosexualität sprechen und sie als ein Element der Bildung von Männerbünden begreifen, dann ist das auch sozusagen Widerstand bei Ihnen, ein Widerstand gegen diese Entdifferenzierung, gegen das regressive Bedürfnis nach Entdifferenzierung und Entindividualisierung. An diesem Punkt stellt sich allerdings die Frage, wozu der Begriff der Homophobie taugt, so wie er heute verwandt wird. Denn auf der einen Seite, also das ist ja tatsächlich so, dass das, wovon wir hier sprechen, hat mit Homophobie wenig zu tun, sondern das ist Schwulenhass. Das ist auch sozusagen, also das mag irgendwelche Ursachen im Individualpathologischen haben, aber das spielt ja in dem Zusammenhang für mich erstmal keine Rolle. Interessant wird es ja da, interessant wird es für mich da, wo wo eben dieses Homophobe sich wirklich umdreht und ideologisch zum Ticket wird. Ich glaube auch, dass heute Homophobie in dem Sinne, dass man auch wirklich sozusagen, dass es auch unter Jugendlichen längst nicht mehr diese Rolle der Abgrenzung spielt. Es gibt ja Umfragen darüber, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, es gibt Umfragen darüber, dass um die 60% der Jugendlichen mit Schwulen eigentlich eher nichts zu tun haben wollen. Da wird sich auf einen Konsens berufen, inwieweit das tatsächlich auch für einen Schwulenhass steht, wie er da artikuliert wird, das weiß ich nicht. Was aber sicher ist, ist, dass der tatsächlich, diese Art von Schwulenhass international unheimlich weit verbreitet ist und in Deutschland zwar nicht ausschließlich, aber in anderen Ländern auch sehr stark, eben insgesamt aus einer islamisierten Ecke kommt. Das ist das, was dazu festzustellen ist. Ja, am Ende möchte ich also sagen, dass ich denke, dass es notwendig ist, den Begriff der Homophobie zumindest im Zusammenhang mit diesen Phänomenen, um die es heute Abend geht, nicht unbedingt zusammenzubringen, sondern hier auch tatsächlich von Schwulenhass zu sprechen. Und tatsächlich zum Beispiel so einen Text wie den von Dschihad, den Jan vorgetragen hat, ja auszugsweise, auch als so einen Versuch symbolischer Ermächtigung zu verstehen, wie es eben hier der Jürgensmeier vorschlägt, eines ziemlich durchgedrehten Typen, von dem, sofern ihm da nicht irgendwie Grenzen gesetzt werden, noch einiges zu erwarten ist. Danke.